Also Wilhelm war alles auf Sprachen aus und sehr gebildeter. Und Alexander war eher so Naturforscher, also immer irgendwo in der Natur, hat dann Tiere entdeckt. Ich stelle mir das so vor, dass der dann da reingeht und dann so bei den Büschen guckt und sich die Pflanzen anschaut, vielleicht mal irgendein Loch von der Maus entdeckt und das ist ganz spannend. Und Wilhelm, der sich mit Sprachen auskennt und er war noch nie in Mexiko und hat die alte mexikanische Sprache aufgeschrieben und eine Grammatik dazu gemacht.
Die beiden schlauen Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt verbringen ihre Kindheit im 18. Jahrhundert in einem kleinen weißen Schloss in Berlin. Ihr Vater ist Offizier am Hofe des preußischen Königs. Die beiden Brüder werden von Hauslehrern unterrichtet und müssen sehr viel lernen. Der 2 Jahre ältere Wilhelm ist sehr fleißig und interessiert sich für Sprachen. Er kann mit 13 schon fließend Latein, Griechisch und Französisch sprechen. Alexander dagegen gilt als Sorgenkind. Er ist verträumt und will lieber im Wald spielen. Häufig entwischt er seinen Lehrern und untersucht draußen Pflanzen, Vögel und Insekten. Ein schönes Kinderbuch mit vielen Illustrationen über ihn heißt Alexander von Humboldt oder die Sehnsucht nach der Ferne. Carolina und Merlin schauen sich das Buch an, um mehr über ihn zu erfahren.
Der macht halt schon mal eine große Reise, wie man merkt.
Ja. Da ist die Landkarte, also die Welt, also die halbe, würde ich sagen. Und dann sind da so ein paar Wege eingezeichnet. 1860 ja. Oder sogar ein bisschen
ja.
Früher sogar.
Ich würde sagen, ein bisschen früher.
Ja.
Der sieht halt schon alt aus und wenn er jetzt schon höchstens 200 bis 250 Jahre ist, dann ist das schon sehr lange her.
Im Jahr 2019 wäre Alexander von Humboldt tatsächlich 250 Jahre alt geworden. Als Junge liest Alexander gerne Abenteuerbücher und Geschichten von Expeditionen rund um die Welt. Später sagt er:
Ich hatte seit meiner ersten Jugend den glühenden Wunsch nach einer Reise in entfernte und von Europäern wenig besuchte Länder.
Aber als junger Mann studiert er zuerst einmal Bergbau. Die Mutter besteht darauf. Sie möchte auf jeden Fall, dass ihre beiden Söhne eine gute Ausbildung erhalten.
Ich glaube, das ist er in so Jugendalter. Da arbeitet er in so einer Höhle und dann ist er sehr schmutzig, blaue Klamotten.
Es ist wieder so wie in seiner Kindheit. Am liebsten lernt Alexander nicht aus Büchern, sondern praktisch. Also fährt er jeden Tag ein in die engen Bergwerkstollen und untersucht Steine, Mineralien und Metalle. Schneller als alle anderen ist er mit seinem Studium fertig.
Abschied von Europa. Wo geht's nach Amerika?
Auf der nächsten Seite sind jetzt sehr viele gepackte Sachen, Koffer und sowas und eine Möwe. Wahrscheinlich geht er jetzt so an den Bootshafen und reist jetzt mit dem Boot irgendwo hin an den nächsten Ort. Ja. Vielleicht wollen sie einfach mal die Welt entdecken und suchen jetzt vielleicht nach bestimmten Tieren oder so, kann ja auch sein.
Als die Mutter stirbt, erbt Alexander ein kleines Vermögen. Endlich verfügt er über das Geld, eine große Expedition zu machen. Alexander macht sich auf den Weg. Überwiegend zu Fuß überquert er die Alpen und erhält nach schwierigen Verhandlungen vom spanischen König in Madrid einen Forscherausweis. Die Genehmigung, die spanischen Kolonien in Südamerika zu besuchen. Am 5. Juni 1799 stechen er und sein französischer Freund Aimé Bonpland in der spanischen Hafenstadt La Coruña mit einem Postschiff in See in Richtung Südamerika. 5 Jahre lang werden sie unterwegs sein.
Ein Kianometer benutzte Humboldt auf seinen Reisen, um das Blau des Himmels zu messen. Oh mein Gott. Vielleicht will er auch einfach die Natur so kennenlernen, was die alles so schaffen kann und welche Veränderungen sie hat und so. Er könnte sich mit dem Himmel zum Beispiel beschäftigen, um auf Reisen zu gehen und auch die Sterne nachts angucken oder sowas.
Carolina, Merlin und ich treffen Rüdiger Schaper. Er ist Redakteur bei einer Zeitung und hat auch ein Buch über Alexander von Humboldt geschrieben, allerdings eines für Erwachsene. Bestimmt kann er uns mehr über Alexander und seinen Bruder erzählen.
Alexander und Wilhelm hatten das in der Kindheit nicht leicht. Ihr Vater ist gestorben, als sie noch sehr jung waren. Alexander war, glaube ich, noch keine 10 Jahre alt. Und so ist er aufgewachsen bei seiner Mutter, heute würde man sagen eine alleinerziehende Mutter. Und die hatten aber Gott sei Dank ein schönes Haus in Berlin-Tegel und auch ein bisschen Geld.
Die Mutter von Alexander und Wilhelm soll sehr streng gewesen sein, heißt es immer. Rüdiger Schaper hat sich seine eigene Meinung über sie gebildet.
Ja, vielleicht war sie streng, aber sie hat für ihre beiden Jungs unglaublich viel organisiert. Die hatten nämlich die besten Lehrer und die waren nicht alle so streng. Alexander hat Bücher gelesen. Abenteuerbücher, Reisebücher und da beginnt das mit ihm auch irgendwie so im Kopf. Da will ich auch hin, sowas will ich auch mal werden.
Und was sagte Alexander dazu?
Er selber hat immer gesagt, ihm hat diese Zeit als Kind nicht so viel Spaß gemacht, weil die mussten so viel lernen. Aber später, als er älter war und auf Reisen, war das eben ganz anders. Da wurde der nie krank und da hat er sehr viel gewusst.
Alexander und Emmy segeln mit dem Postschiff über den Atlantik. Den ersten Stopp machen sie bei den Kanarischen Inseln auf der Insel Teneriffa. Die Insel ragt wie ein riesiger Berg aus dem Meer auf.
Die Berge sind ja schon ein bisschen zum Teil mit Schnee bedeckt. Und sie sind sehr hoch, weil ja schon Wolken so rüberkommen oder Nebel. Und aus dem einen Berg, da steigt halt so rauf Vulkane.
Den Vulkan Pico del Teide wollen die neugierigen Wissenschaftler unbedingt besteigen. Er ist 3718 Meter hoch. Carolina findet das mutig.
Weil es dort sehr heiß ist, auf jeden Fall. Und man kann jeden Moment abstürzen.
Die Einheimischen auf Teneriffa denken damals genauso. Es fällt der kleinen Reisegruppe sehr schwer, kundige Führer zu finden, die sie auf den Berg begleiten.
Er wollte auf diese wahnsinnig hohen Berge rauf. Und diese Idee war für die Menschen auf Teneriffa oder in Südamerika total blöd. Niemand hat das gemacht. Niemand ist auf Berge hochgegangen, jedenfalls nicht auf 4000 Meter oder so hoch. Die Leute wussten nicht, warum. Sie hatten auch Angst, dass da oben irgendwas Komisches ist, Gefährliches ist. Da kann man ja auch irgendwie erfrieren oder in eine Gletscherspalte fallen oder man kann in den Nebel kommen und sieht plötzlich nichts mehr. Und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, da wohnen vielleicht irgendwelche Geister oder Götter, also da gehen wir auf keinen Fall hin.
Aber der beschwerliche Aufstieg lohnt sich, wie Alexander von Humboldt in seinen Reisetagebüchern notiert.
Wir konnten auf dem Gipfel des Vulkans die Farbe des azurblauen Himmels nicht genug bewundern.
Merlin und Carolina haben einige Fragen über Alexander an Rüdiger Schaper.
Was hat er sich denn bei den Reisen gedacht, bei der großen Weltreise?
Na, irgendwie alles. Das Tolle an Alexander von Humboldt ist, dass er sich für alles interessiert hat. Schon auf dem Schiff dorthin hat er sich über die Sterne Gedanken gemacht und über die Tiere im Meer und über die Temperatur des Wassers und das alles aufgeschrieben immer und gemessen. Und er wollte die Welt selber erkunden und sehen, die er in den Büchern gesehen hatte.
Alexander und sein Freund Aimé sind mit dem Schiff von Teneriffa aus mehrere Wochen lang unterwegs. Als ein Fieber ausbricht, erkranken viele Männer der Besatzung daran. Nach 41 Tagen erreichen sie schließlich Cumaná, eine Hafenstadt im heutigen Venezuela. Dort gibt es viele exotische Tiere. Pelikane, Papageien und Albatrosse. Alexander und Aimé klettern auf die Berge, wo ihnen Kakteen und Klapperschlangen begegnen. Sie fahren mit dem Kanu auf Flüssen, wo sie sich vor gefährlichen Krokodilen in Acht nehmen müssen. In seinem Buch Tierleben schildert der Weltreisende eine gefährliche Begegnung.
Zu Uritucu sahen wir ein 18-jähriges Mädchen von einem Krokodil am Arm gepackt. Die junge Indianerin besaß Herzhaftigkeit genug, ihr Messer mit der anderen Hand aus der Tasche zu ziehen und dem Ungeheuer damit so viele Stöße in die Augen zu versetzen, dass es sie fahren ließ, ihr aber den Arm unter der Schulter abbiss.
Wie durch ein Wunder bleiben Aimé und Alexander von größeren Unfällen und Krankheiten verschont. Dabei war das Reisen damals nicht so einfach wie heute.
Also da konnte man krank werden und Piraten, das ist ihnen auch passiert. Ja, das Reisen war total gefährlich. Man ist mit Pferden, mit Maultieren gereist oder zu Fuß oder mit kleinen Booten auf dem großen Orinoco. Auch dann auf diese Berge zu klettern ohne Ausrüstung. Bis heute weiß ich nicht so ohne weiteres, wie das geklappt hat.
Alexander untersucht, wie es sein kann, dass Zitterale Elektrizität erzeugen und macht Zeichnungen von Affen und Seekühen. Bei einem großen Erdbeben laufen die beiden Freunde aus dem Haus, um Messungen zu machen. Aber sie müssen auch leiden unter den Moskitos.
Wer nie auf den großen südamerikanischen Flüssen geschifft hat, der kann sich keinen Begriff davon machen, wie man jeden Augenblick des Lebens durch sie gequält wird. Die sich in Scharen auf Gesicht und Hände niederlassen, die Kleider mit ihren nadelförmigen Rüsseln durchbohren, die in Mund und Nase fliegen und so ein unaufhörliches Husten und Niesen erzeugen.
Warum wurde denn Alexander Humboldt so berühmt und warum nicht auch andere Wissenschaftler? Was hat er denn so Besonderes getan?
Alexander wurde deswegen so berühmt, weil er etwas gemacht hat, was zu seiner Zeit keiner gemacht hat. Er ist eben als Forscher auch auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko und eigene Gefahr rausgegangen, weit in die Welt hinein und hat mit ein bisschen Glück auch natürlich die Welt beschrieben, so wie er sie erlebt hat. Damals war das nämlich einfach nicht üblich.
Die größeren Tiere verbergen sich dann in das Dickicht der Wälder, die Vögel unter das Laub der Bäume oder in die Klüfte der Felsen. Alles verkündigt eine Welt tätiger organischer Kräfte. In jedem Strauche, in jeder gespaltenen Rinde des Baumes regt sich hörbar das Leben. Es ist wie eine der vielen Stimmen der Natur.
Er hat das alles versucht in Zusammenhang zu bringen. Bisher hatten die Leute immer gesagt, naja, ich gucke mir nur alte Ruinen an. Andere haben gesagt, ich zeichne Landkarten. Andere sagten vielleicht, ich sammle Pflanzen und Steine. Aber dass das alles ein bisschen zusammenhängt, dass Menschen die Welt verändern. Das ist ja das, worüber wir ständig reden und überlegen, wie kann man verhindern, dass es zu heiß wird auf der Welt, dass Fische sterben, dass zu viel Müll in der Gegend rumliegt, dass die Luft zu schlecht wird. Und das sind alles Dinge, die wissen wir heute, aber der ist berühmt geworden, weil er damit angefangen hat, wirklich als einer der allerersten, diesen Zusammenhang zu sehen. Die Welt ist eins.
Während Alexander auf großer Reise ist, wird sein Bruder Wilhelm Diplomat in Rom. Alexander ist durch seine Reisen und Forschungen in der Natur berühmt geworden. Wilhelm hatte sein eigenes Forschungsgebiet.
Der hat Sprachen gesammelt. Wie kann man Sprachen sammeln? Naja, man sammelt Wörter, man studiert, und zwar ganz ferne Sprachen, auch von Ländern, in denen er nie war. Und das hat ihn sehr beschäftigt.
Als Wilhelm preußischer Gesandter in Rom ist, bewundert er die ebenmäßigen griechischen und römischen Statuen aus Marmor, die er dort findet. Und weil er möchte, dass auch andere Menschen die Möglichkeit haben, diese perfekten Kunstwerke kennenzulernen, kauft er einige, bringt sie nach Berlin in sein Schloss und zeigt sie dort seinen Freunden und Gästen. Außerdem lässt er aus Gips exakte Kopien anfertigen. Im Schloss Humboldt kann man dieses kleine Privatmuseum heute noch besichtigen.
Wenn man jetzt hier einen Gipsabdruck von der Figur sieht, kann man sich so vorstellen. Es gab keine Museen, die wurden erst später gebaut. Sonst hätte man ja auch einfach ins neue Museum gehen können und sich da die Sachen anschauen. Aber das gab es ja nicht und deswegen hat er das einfach gemacht, damit man irgendwas mal sieht. Von weit her, also Rom jetzt nicht so weit, aber für die war das sehr weit, weil die ja nur mit Postkutschen fahren konnten.
Im Schlosspark ist es ganz ruhig. Schöne alte Bäume stehen auf einem sehr großen Grundstück mitten im Wald. Ganz hinten auf dem Grundstück gibt es einen kleinen Friedhof, nur für Angehörige der Familie Humboldt.
Ich gucke jetzt mal, ob hier irgendjemand begraben ist. Man kann es nicht mehr so gut lesen, weil es schon so alt ist und alles ist hier mit Efeu bewuchert.
Merlin liest die Namen vor, die auf dem Grabstein stehen, und wundert sich.
Friedrich Christian Karl Ferdinand Wilhelm von Humboldt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich zu einem gehört.
Ja. Ja. Es gehört zu einem.
Aber dann heißt er ja gar nicht Wilhelm mit Vornamen, oder doch?
Doch, der hieß Wilhelm mit Vornamen. Die anderen Namen haben ihm seine Eltern zusätzlich zu seinem Rufnamen gegeben.
Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt. Also der hat ein bisschen weniger Namen. 1769 ist er geboren und gestorben den 6. Mai 1859. 90 Jahre alt.
Als Alexander wieder zurück in Berlin ist, hält er Vorträge über seine Reisen. Ganz ohne moderne Hilfsmittel wie Mikrofon und PowerPoint, nur gestützt auf seine Erfahrungen, die er in seinen Reisetagebüchern festgehalten hat.
Das kann ja sich ganz schön gut anfühlen, wenn er dann so zurückkommt. Und er hat 1 Million Tiere gesehen, Affen und so, wahrscheinlich auch auf der Schulter gehabt.
Viele Menschen kommen, wenn er spricht. Alexander von Humboldt wird mit seinen Vorträgen zum Star.
Er hat dann Abenteuergeschichten erzählt von hohen Bergen und Flüssen und Atemnot und so und Schneelawinen und wilden Tieren und Krokodilen und dann aber auch wissenschaftliche Neuigkeiten, also den Leuten zu sagen, was für eine Temperatur so ein Fluss hat. Ist der kalt, ist der warm, was sind da für Fische drin, kann man die essen?
Wilhelm von Humboldt wird Minister für Kultur und Unterricht in Berlin. Er ist einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit und setzt sich dafür ein, dass alle Kinder eine gute Bildung erhalten.
Auch wenn die Schule vielleicht nervig ist und schwierig und ihre Probleme heute hat, aber damals gab es das so ohne weiteres nicht. Und wenn es nun gar keine Schule gibt und niemand was lernen kann oder eben nur die Kinder von sehr, sehr reichen Familien, dann ist das ein ganz schlechter Zustand.
Auf Wilhelm von Humboldts Initiative hin werden zum ersten Mal überhaupt Lehrer vom Staat ausgebildet und nicht wie bis dahin von der Kirche. Und er gründet 1809 die Universität in Berlin, die heute seinen Namen trägt, die Humboldt-Universität.
Wie man eine freie Universität aufbaut, wo die Menschen wirklich sagen dürfen, was sie denken, auch arbeiten können, was sie denken, frei, was sie wollen, das war auch nicht selbstverständlich. Es gab Kirchen. Es gab Könige, Fürsten, die haben das zum Teil verhindert und nicht haben wollen. Und deswegen sind diese Dinge wichtig. Und naja, man denkt so nicht drüber nach, wenn man das einfach hat und gewohnt ist. Aber ich finde es interessant, drüber nachzudenken. Wer waren eigentlich die Leute, die hier ja, sowas aufgebaut haben? Und so lange ist das gar nicht her.
Über 200 Jahre ist das immerhin her. Ende des Jahres 2019 wird in Berlin das Humboldt-Forum eröffnet. Ein großer Veranstaltungsort und ein Museum, in dem Ausstellungsstücke aus aller Welt präsentiert werden. Funde aus Südamerika, Südostasien oder Afrika. Sie erzählen Geschichten über weit entfernte und untergegangene Kulturen. Auch wenn sie nicht von Alexander von Humboldt nach Deutschland gebracht wurden, er hätte sich für sie interessiert.
Also, ich sehe einen kleinen, dicken Mensch. Der hat die Augen zu. Er hat große Ohren. Die haben sich so ein bisschen geringelt.
Aus so einem Stein. Das haben sie, glaube ich, irgendwie in Amerika gefunden. Und hier steht jetzt Barigon Humboldt Forum Highlights.
Barigon, der kleine Dicke. Carolina und Merlin schauen sich im Museum die Steinfigur aus Guatemala an. Sie ist schon über 2000 Jahre alt. Aber wen stellt sie dar? Vielleicht eine Gottheit?
Aber vielleicht war das sowas wie ein Bürgermeister, also auch so ein bedeutender Mensch, den sie dann als Figur dargestellt haben, als er gestorben ist.
Aber auch im Museum weiß man nicht genau, wozu der kleine Dicke geschaffen wurde. Eine andere Figur kommt aus Mexiko und heißt der Cacique, eine kleine goldene Kultfigur.
Also er ist überall Gold und er ist nackt. Außer Schmuck hat er gar nichts. Und diesen Hut, nein, der hat nichts an.
Die Füße sind, glaube ich, keine menschlichen Füße, weil es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also der hat 6 Zehen.
Die kleine Figur hat eine besondere und ein bisschen unheimliche Ausstrahlung.
Aber der ist gruselig. Also ich würde mir so einen nicht in die Wohnung oder irgendwo hinstellen. Ich mag so eine Sache nicht, so eine Figuren, vor denen habe ich irgendwie Angst. Im Unterricht finde ich so eine Sache immer irgendwie langweilig, aber wenn ich jetzt diese Sachen so sehe, dann sehen die so ganz interessant aus und richtig alt und so versteinert.
Carolina und Merlin haben auf ihrer Spurensuche viel über die beiden schlauen Humboldt-Brüder gelernt. Wenn das Museum im Humboldt-Forum in Berlin fertig ist, werden sie es sicher neugierig und offen, so wie sie es von den Humboldt-Brüdern gelernt haben, erkunden. Vor Alexander und Wilhelm von Humboldt haben sie nun großen Respekt.
So einfach durch die Gegend laufen, ganz viel erkunden und so einfach machen, was man will, dass der einfach mal so viel Mut hat, weil ich würde sowas nicht machen. Weder einfach übers Meer gefahren ist, ohne schwimmen zu können, einfach wie er sich das alles getraut hatte.
Also dieser ganze Mut ist schon krass.